Wir haben ja im Moment keine Predigtreihe durch die Vakanz. Ab November wird es wieder was geben. Und dann habe ich den Leuten gesagt, dann predigt doch über das, was euch auf dem Herzen liegt. Da habe ich gedacht, okay, was mache ich denn dann? Jetzt kann ich den anderen ja nicht vorschreiben, was ich nicht selber mache. Und habe mir die Perikopenordnung angeguckt. Es gibt im Kirchenjahr für jeden Sonntag so einen Predigtvorschlag und das wiederholt sich so alle 6 Jahre. Und heute ist das Jesaja 12. Und das Ganze ist ein Psalm, der gar nicht in den Psalmen steht. Aber ich war am Anfang ein bisschen kritisch, ob ich das wirklich mache. Ihr werdet gleich merken, der erste Vers hat ziemlich in sich. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen. Doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht. Von ihm singe ich in meinem Lied. Er hat mir die Rettung gebracht. Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt. Zu der Zeit werdet ihr sagen, dank dem Herrn, verkündet seinen Namen. Macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat. Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan. Auf der ganzen Erde soll man es erkennen. Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion. In Kapitel 11 beschreibt Jesaja, dass ein Messias kommen wird und dass er ein Friedensreich aufbauen wird. Da wird beschrieben, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass Gottes Geist auf diesem Menschen ruht und dass Friede sogar zwischen Löwen und Lamm sein wird. Israel und Juda, das, was die Leute sich gewünscht haben von Herzen, werden wieder versöhnt sein. Seit Jahrhunderten waren sie verfeindet und sogar die anderen Völker werden nach diesem Messias fragen. Gott wird Recht schaffen, dieser Messias wird kommen und Frieden bringen. Und das klingt nach Evangelium, das klingt nach fast zu schön, um wahr zu sein. Zumindest in der Situation, in der Jesaja gerade ist. Das Land ist von den Assyrern und später von den Babylonern besetzt. Die Oberschicht ist deportiert worden. Manche sind nach Ägypten geflohen. Wie reagiert man jetzt darauf? Was macht man jetzt? Und ich finde, Kapitel 12, was wir jetzt gerade gelesen haben, kann man als Antwort darauf lesen, dass dieser Messias kommen soll. Aber jetzt ist da erstmal dieser sperrige Vers 1. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr. Du bist zornig auf mich gewesen. Doch nun hat sich dein Zorn gelegt und du hast mich getröstet. Das ist in der Zukunft geschrieben. Das heißt, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo das geschrieben ist, ist Gott zornig. Und diese Rede von einem zornigen, von einem eifernden Gott, die ist unbeliebt. Die ist unbequem und die tut weh. Ich reibe mich daran. Ich reibe mich an dieser Geschichte von der Arche Noah. Wie kann Gott, der doch die Menschen geschaffen hat, sie liebt, so zornig sein? Und wer jetzt eine ausreichende Antwort möchte, der müsste jetzt bitte den Raum verlassen. Die kann ich euch nämlich leider nicht geben. Ich kann euch eine Annäherung geben. Das, was mir wichtig geworden ist. Wir können uns da gemeinsam auf den Weg machen, das annähernd zu verstehen. Ich glaube, man kann es nie ganz verstehen, warum Gott zornig ist. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass er heilig ist und deshalb Unrecht nicht aushält. Es kann nicht in seiner Nähe sein, es kann nicht da sein, wo er ist, weil er ganz anders ist, weil er Liebe in Person ist, weil er heilig ist, weil er gnädig ist. Und es passt nicht. Unrecht, Ungerechtigkeit, Ungehorsam kann da nicht existieren. Und ich habe gedacht, wenn man Eltern ist, dann kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Also ja, ich liebe meine beiden Kinder, aber manchmal platzt mir doch auch die Hutschnur. Und das ist ganz besonders dann der Fall, das ist mir aufgefallen, wenn die entweder sich gegenseitig in die Haare wortwörtlich kriegen oder wenn einer von den beiden was macht, wo ich denke, nee, du tust dir gleich weh, du schadest dir oder schadest jemand anderem. Ja, wenn Joshua auf den Stuhl klettert, okay, der kann sich festhalten, aber Fiona mit gerade mal einem Jahr, dann kann das auch mal sein, dass ich ganz schön laut werde. Und hinterher tut es mir leid, hinterher bereue ich das. Aber in dem Moment ist meine Geduld auch mal vorbei. Und ich glaube, dass das bei Gott auch mal so ist. Der hat eine viel längere Hutschnur als ich, aber Gott ist nie grundlos zornig. Es gibt nämlich genug Gründe, warum er traurig ist. Und ich liefere ihm davon doch auch einige. Er hat mir dieses Leben geschenkt. Und ich frage mich manchmal, wie gehe ich damit um? Nutze ich das für ihn oder läuft anderes ihm im Alltag den Rang ab? Wie oft bin ich vielleicht neidisch auf das Leben von anderen und lebe nicht das, was er mir geschenkt hat? Wie oft übersehe ich absichtlich Menschen, weil es unbequem wäre, ihnen zu helfen? Wie oft verletze ich andere mit meinen unbedachten Worten? Ich glaube, dass das in Israel. Oh, danke dir. Ich glaube, dass es in Israel genauso war. Da ging es nicht nur um verletzende Worte, da ging es auch um verletzende Hände. Weil sie in einem Krieg zusammen waren. Im Krieg miteinander, Israel und Juda, und im Krieg mit den anderen Völkern. Da ging es darum, dass es Menschen gab, die gesoffen haben, weil Gott ihnen egal war, die Unrecht getan haben, weil Gott ihnen egal war, die gute Werte und Gottes Gebote verdreht haben, um ihre eigenen Sachen durchzudrücken. In Kapitel 5 von Jesaja im sogenannten Weinberglied kann man das sehr treffend nachlesen. Und das Fazit des Ganzen, die Konsequenz: Darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk. Das Volk hat vielleicht nach außen hin auch eine Religion gelebt, aber innen drin war ihr Glaube tot. Gott ist nie grundlos zornig. Aber der Zorn ist eine allerletzte Reaktion auf das Böse. Jesus beschreibt den Zusammenhang übrigens auch im Gleichnis vom hartherzigen Schuldner. Viele von euch kennen das, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Da ist ein Mensch, ein Knecht, der schuldet seinem König 100.000 Zentner Silber. Also eine Unmenge Geld. Das könnte er niemals zurückzahlen, im Leben nicht. Und deshalb droht seine Familie, versklavt zu werden. Aber der König hat Mitleid, er ist gnädig, er entlässt diesem Menschen die Schuld, lässt ihn frei. Und statt jetzt fröhlich seines Weges zu ziehen, sieht er einen anderen Knecht, der schuldet ihm 100 Silbergroschen. Ist jetzt auch nicht aus der Portokasse vielleicht zu bezahlen, aber ja, das kriegt man zurückgezahlt. Und er bittet noch um Aufschub. Nee, der erste Knecht schmeißt den anderen ins Gefängnis, lässt ihn auspeitschen. Und als der König davon Wind bekommt, geht er durch die Decke. Wie kann man denn? Wie kann man denn diese Gnade, die man gerade erfahren hat, so mit Füßen treten? Diese Liebe, die einem entgegengekommen ist, so ja, vernachlässigen. Nicht dem anderen das geben, was man selbst bekommen hat. Gottes Zorn richtet sich gegen Menschen, die selbstgerecht sind. Gegen Menschen, die unmoralisch leben und anderen die Freiheit rauben. Das Evangelium daran ist, dieser Zorn hat ein Ende. Wenn Gerechtigkeit und Liebe wiederhergestellt sind, wenn Menschen bekennen, ich bin schuldig geworden. Ich habe Mist gebaut, ja, Jesus, ich habe Mist gebaut. Ich kann versuchen, ein bisschen was davon wieder gut zu machen. Aber vor allem ist es erstmal anzuerkennen, ich brauche deine Hilfe, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Und ich brauche die Vergebung der anderen. Und das Gute ist ja, Jesus hat mir ja schon vergeben. Wir dürfen nachher Abendmahl feiern und dürfen feiern, dass Jesus uns vergeben hat. Dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er auferstanden ist. Der Messias war schon einmal da und hat das alles schon erledigt. Gottes Zorn ist vorbei. Für uns sind diese Verse schon passiert, zumindest ein Stückchen. Denn da gibt es noch Krieg, da gibt es noch Leid, da gibt es noch Krankheit. Und das wird alles in der Ewigkeit vorbei sein. Und trotzdem dürfen wir diese Verse schon Hoffnung machen. Der Verfasser schreibt, du hast mich getröstet. Das hebräische Wort für trösten, was da steht, das bedeutet eigentlich, jemandem eine schwere Last, die auf den Schultern liegt, wegnehmen, sodass jemand wieder frei atmen kann. Also einen Stein vom Herzen nehmen. Ich glaube, auch erst in der Situation, wo ich in Not bin, wo mir diese Schuld bewusst wird, wenn ich krank bin und Gott als mein Helfer da ist, dass er mich rettet, dass er mich gesund macht, dass er mich tröstet, kann ich ihn wirklich erst begreifen. Wenn ich nicht krank bin, dann weiß ich auch nicht, dass er mein Arzt sein möchte. Und in dem Text heißt es zweimal zu der Zeit. Das heißt, es ist noch zukünftig, es kommt noch. Ja, Jesaja spricht von diesem Kommen des Messias. Und auch Jesaja hat ja noch keine besseren Zeiten erlebt. Also wie gesagt, das Volk war besetzt, das Volk war versklavt. Der Wunsch nach Frieden war so riesengroß, aber gleichzeitig gab es Krieg und Korruption. Das Reich war entzweit und trotzdem predigt er von diesem Hoffnungsschimmer. Eines Tages wird Gott diesen Messias schicken. Eines Tages werdet ihr sagen, ja, Gott ist meine Rettung. Eines Tages werdet ihr sagen, ich bin so voll Vertrauen. Und Jesaja legt dem Volk diese Worte in den Mund, damit sie jetzt schon dagegen alles ansingen können, was sie bedroht. Der Herr ist mein Heil und ich bin sicher. Dieses Wort Heil oder Rettung oder der Retter haben im Hebräischen den gleichen Wortstamm wie die Namen Jesaja und Jesus. Gottes Hilfe macht mich heil. Heil sein bedeutet, mit sich selber im Reinen zu sein, mit Gott im Reinen zu sein und mit dem anderen im Reinen zu sein, versöhnt zu leben, angstfrei zu sein. Weil ich weiß, dieses Leben auf dieser Erde ist nicht alles. Dieser Messias wird kommen und wir dürfen in die Zukunft blicken. Gott schenkt mir Musik ins Herz und da finde ich mein Herzensthema wieder, nämlich Lobpreis. Gott mit Liedern anzubeten. In Vers 3 heißt es, voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen, aus denen Rettung strömt. Es ist ein Bild vom Laubhüttenfest. Da gab es eine Quelle, die Gihon-Quelle in Jerusalem an der östlichen Stadtmauer. Und man hat in einer Prozession Wasser von dieser Quelle zum Tempel gebracht. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Liebe überfließt, dass sein Leben überfließt, dass er der Lebensspender ist. Weil wir wissen, dass Wasser wichtig ist. In Israel schätzt man das noch mehr. Gerade damals. Wasser ist überlebenswichtig und Gott ist überlebenswichtig. Er ist diese Quelle des Lebens, die wir brauchen. Und er schenkt uns weitere Ressourcen, um durchs Leben gut zu kommen. Ich habe mich gefragt, was sind denn das für Quellen, die wir haben? Was sind deine Quellen? Was tut dir gut? Was hilft dir, durch solche Zeiten zu gehen, wo du nicht weißt, was los ist? Wo du durch Tiefpunkte gehst? Mir tun Menschen manchmal gut, die mich ermutigen, die mich annehmen. Mir tut es gut, in der Natur zu sein, im Wind jetzt im Herbst zu lauschen oder am Meer zu sein, in der See zu sein. Und eben zum Beispiel Musik, Gott mit Liedern anzubeten, gemeinsam anzubeten. Und deshalb, genau, die letzten Verse noch, ja, gemeinsam das zu tun. Hier springt der Psalm in den Plural, in die Mehrzahl. Also nicht nur ich, sondern alle anderen dürfen anbeten. Und Gott fordert mich in diesem Psalm auf, oder Jesaja fordert uns in diesem Psalm auf, Gott zu loben. Mal ehrlich, weder Israel noch Juda hatten friedliche Zeiten. Weder wir noch die Menschen in den letzten Jahrtausenden hatten friedliche Zeiten. Trotzdem haben Lieder es durch die Zeit geschafft, zu überdauern. Trotzdem haben die Menschen weiter gelobt. Und wir dürfen das auch. Wir dürfen das lauthals tun. Damit nicht nur wir das mitkriegen, sondern damit alle Menschen das mitkriegen. Dass Gottes Zorn ein Ende hat, dass Gott Liebe ist, dass Gottes Zorn beendet ist durch Jesus am Kreuz. Wir sollen Gottes Namen groß machen. Sein Name, das bedeutet das, was ihn ausmacht, sein Wesen. Ich habe mich gefragt, was hast du schon von Gott erkannt? Was weißt du über ihn? Was hast du über ihn erfahren? Vielleicht seine Liebe? Vielleicht hast du ihm treu erlebt, als du weit weg von ihm warst? Vielleicht hast du, wie Krumms das vorhin erzählt haben, hier in der Gemeinde Gemeinschaft erlebt und Gottes Gemeinschaft erlebt. Was liebst du an Gott? Jesaja sagt, fokussier dich auf das, was gut ist an Gott. Fokussier dich auf seinen Namen, auf ihn. Lobpreis über das, was kommt. Ich finde, das ist so ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Wenn man eine Einladung zur Hochzeit kriegt, dann freut man sich schon. Ach, ich bin eingeladen, was ziehe ich denn an? Was gibt es zu essen? Wo schlafe ich denn? Und wenn man im Programm irgendwie involviert ist, dann gibt man sein Allerbestes, damit die beiden vorne einen schönen Tag haben. Und schon die Vorbereitung macht doch Freude. Und das, obwohl keiner weiß, ob die beiden vorne wirklich Ja sagen. In 90% der Fälle tun sie das. So, dann setzt du dich hier hin. Ja, setz dich da hin und bleib da bitte sitzen. Und man erzählt anderen, dass man dort eingeladen ist. auch wenn man eben nicht weiß, kommt es wirklich so. Aber man hat diese Hoffnung, ja, die sagen dann ja. Und diese Hoffnung haben wir auch, dass dieser Messias wieder kommt. Und wir können gemeinsam anbeten. Denn vielleicht hat jemand anderes gerade die Worte, die dir fehlen. Vielleicht bleibt dir das Gebet gerade im Hals stecken, aber jemand anderes kann für dich beten.
Ja. Du kannst dich hier hinstellen. Du kannst jetzt gleich mit mir Amen sagen, okay?
Wir dürfen Gott jetzt schon loben. Für seine Liebe und auch für diesen Zorn, der zeigt, dass da nicht was nicht in Ordnung ist. Der zeigt, dass Dinge fehlen, dass Liebe fehlt, dass wir schuldig geworden sind. Ich glaube, dass Gottes Zorn ein guter Hinweis ist, auch wenn es weh tut. Weil er ein Hinweis darauf ist, dass Gott das anders will. Dass er will, dass wir gut miteinander umgehen und dass er gut mit uns umgehen möchte. Und ich wünsche euch, dass ihr in der nächsten Woche Gott als diese Lebensquelle, als Rettung erfahrt.
So, sagst du mit mir Amen?
Traust du dich? Amen.